Werbung.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
The new Wegovy pill is now available through Weight Watchers. Powerful GLP-1 results in a simple pill at the lowest price available. And with Weight Watchers, you can get doctor support and personalized nutrition programs. See if you qualify at weightwatchers.com. Ad not reviewed or approved by Novo Nordisk.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 28. April. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz.
Jetzt haben wir erstmals seit Beginn des Krieges der ukrainische Präsident Zelensky und der chinesische Präsident Xi miteinander telefoniert. Zelensky und auch viele im Westen haben sich hinterher sehr positiv reagiert. Alles schien relativ freundlich zu sein. Werden da nur irgendwie Befindlichkeiten ausgetauscht oder erwarten Sie, dass da tatsächlich etwas in Bewegung kommt?
Was der Inhalt des Gesprächs ist, wissen wir nicht. Gibt dann jetzt sozusagen auf der einen Seite Spekulationen, auf der anderen Seite dann die Pressemitteilung, die natürlich alle versuchen, die Realität zu formen. Und ich glaube, da kann man relativ schnell erkennen, was zumindest in den westlichen Gesellschaften gerne gehört wird. Also man darf jetzt nicht sagen, das ist ein totaler Reinfall gewesen und die Chinesen, denen kann man sowieso nicht vertrauen. Ich glaube gleichzeitig auch, dass es schon richtig ist, dass man einfach erstmal gucken muss, okay, ist das eine Option? Also warum sollte man eine Option, die besteht, ausschlagen? Aber ob es eine Option ist, das wird sich erst schrittweise zeigen, nicht durch das Reden, sondern ob dann daraus überhaupt irgendetwas folgt. Also kann man irgendwo eine Veränderung in dem Handeln Chinas sehen oder auch in dem Handeln der Ukraine. Letztendlich müssen dann ja sozusagen, wenn die beiden was miteinander besprechen und Vertrauen zueinander aufbauen wollen, dann ist das ja letztendlich was, wo immer eine Handlung dann dem Wort nachfolgen muss. Ich bin da jetzt erstmal skeptisch und würde sagen, naja, also natürlich muss man sagen, das ist ein sehr nettes und freundliches Gespräch gewesen und wir bleiben im Kontakt und so, wie man das immer sehr unverbindlich macht. Mehr kann da sicherlich jetzt noch nicht rauskommen. Ich glaube, der einzige Punkt, wo das interessant wird, ist, oder die einzige Überlegung, die sozusagen das weiter befördern könnte, dass die Position Chinas sich verändert, ist, glaube ich, wenn China eine neue Rechnung aufmacht und sagt, okay, die Situation Russlands ist so schlecht, es macht Sinn, unsere Position zu der Ukraine ein bisschen zu verändern, um die unseren Erwartungen mit Blick auf die Zukunft Russlands im Grunde genommen anzupassen und zu sagen, okay, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Russen diesen Krieg eben nicht bis zum Limmerleinstag verzögern können, sondern es wird irgendwo eine Entscheidung geben und die ist nicht so, wie wir sie bisher angenommen haben, sondern die ist schlechter. Also gucken wir im Grunde genommen, wie das nächste Spiel, das danach anfängt, also Spiel jetzt im Sinne von spieltheoretisches Spiel, die nächste Entscheidungsrunde, die danach kommt, dass wir dafür gut aufgestellt sind.
Aber gibt es nicht Hinweise, dass genau das passiert? Das hat ja der chinesische Botschafter in Frankreich sehr deutlich an der Souveränität der Nachfolgestaaten der Sowjetunion gezweifelt, was in Peking in erstaunlicher Deutlichkeit kassiert worden ist und schon durchaus irgendwie das Gefühl nährt, dass die Chinesen vielleicht erkannt haben, dieser Krieg ist nicht gut für uns, wir müssen ihn beenden, auch wenn das nicht schön ist für unseren russischen Freund.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, das kann man in beide Richtungen lesen, was da passiert ist. Man kann auch sagen, das zeigt im Grunde genommen, wie das System in Wirklichkeit darüber denkt. Muss man auch bei den chinesischen KP-Systemen davon ausgehen, dass alle in die gleiche, 100% in die gleiche Richtung denken. Aber man muss auch sagen, okay, dieser Geist ist da jetzt auch erstmal aus der Flasche, dass diese Idee da sein könnte. Auf der anderen Seite hat offensichtlich ja der chinesische Präsident gesagt, dass staatliche Souveränität wichtig ist. Aber natürlich, da sind wir im Grunde genommen bei einer Art von ja Shades of Grey. Was gilt denn jetzt? Jetzt haben wir zwei Wahrheiten, die nicht zueinander passen oder wo das Verhältnis zueinander ungeklärt ist. Das ist so ein bisschen auch wie Russland das lange Zeit lang macht, dass man diametral gegeneinander stehende oder nicht komplett kompatible Aussagen nebeneinander stellt und sich auf das eine oder andere berufen kann, sodass es einfach keine Eindeutigkeit gibt. Das ist, glaube ich, das Wichtige in dem Zusammenhang. Letztendlich hat die Vergangenheit erstmal gezeigt, dass man mit Blick auf das, was China bereit ist zu investieren in einen gerechten Frieden relativ gering ist. Mag sein, dass sich das ändert, aber ne, Schwalbe macht noch keinen Sommer.
Wir haben ja als Voraussetzung für Verhandlungen immer genannt, dass die Ukraine sie nur aus einer Position der Stärke herausführen kann und wird. Nun scheint ja ein großer Angriff der Ukrainer unmittelbar bevorzustehen. Und man kann ja auch auf die Idee kommen, dass diese neuen Kontakte zwischen den Chinesen und den Ukrainern und die Möglichkeit, irgendwie diplomatisch was zu machen, auch in einem Zusammenhang damit stehen können, dass nämlich Russland eine Möglichkeit hat, wenn es militärisch ganz schlecht läuft, diplomatisch schnell zu reagieren.
Ja, könnte man. Ich glaube, jetzt wischen wir so ein bisschen die vorhandenen Strukturen der Geopolitik, so will ich es mal nennen, ein bisschen weg. Ja, also China und Russland befinden sich letztendlich auch in einem Dreiecksverhältnis mit dem Iran, der offensichtlich ja doch größere Mengen von Munition jetzt nochmal in Russland geliefert hat. Wenn ich sozusagen das zum Ende bringen will, dann würde ich das ja so machen. Also das heißt, ich glaube, die chinesische Position ist einfach noch ambivalent, mindestens, zumindest von dem, was wir jetzt an Informationen hier haben. Klar kann man sagen, die lassen sich eine Hintertür offen oder erweitern die Anzahl der Optionen, die sie haben. So positiv ausgedrückt, glaube ich, ist das immer eine schlaue Sache. Die Frage ist, wenn sie es so rumstellen, da habe ich jetzt aber noch keine Antwort drauf, habe ich nämlich drüber nachgedacht, okay, was ist denn dann das nächste Ziel der Chinesen, wenn Russland schlechter rauskommt, als man gedacht hat? Wie will sich Peking dann im Grunde genommen für die nächste Runde des Wettbewerbs positionieren, weil sie Russland ja nicht sozusagen isolieren werden. Das scheint mir auch nicht notwendig zu sein, sondern ja trotzdem versuchen werden, egal was Russland nach dem Krieg in Anführungsstrichen ist, damit weiterzuarbeiten, damit weiter zusammenzuarbeiten. China wird deswegen ja jetzt nicht, wie soll ich sagen, eigenständig werden im Sinne von, es wird seine jetzigen Partner fallen lassen. Das wäre ja auch ein falsches Signal in Richtung derjenigen, die sich jetzt schon näher zu China als zum Westen fühlen oder auch näher zu Russland fühlen.
Sie haben eben darüber gesprochen, dass die Russen offenbar nochmal Munition aus dem Iran bekommen haben. Trotzdem ist also offenkundig, dass es riesige Spannungen innerhalb der russischen Armee gibt, dass die Kommandeure sich gegenseitig beschimpfen, dass es eine Unzahl von Prozessen gegen Deserteure gibt. Und dazu kommt, dass sie unter einem wahnsinnigen Stress stehen, weil ja diese Offensive erkennbar nahe ist und bevorsteht. Glauben Sie, dass die russische Armee dem Stress eines großen Angriffs gewachsen ist, in dem Zustand, in dem sie sich gegenwärtig befindet?
Gewachsen, das ist eine interessante Frage. Also was heißt gewachsen? Wir haben das ja jetzt im letzten Jahr gesehen. Ich glaube, die Soldaten wissen, dass sie sozusagen etwas dramatisch im Angesicht des Todes da stehen und sie die Wahl haben, zwischen vielleicht zu überleben oder direkt an der Front erschossen zu werden von ihren eigenen Leuten. Also das ist ein Gewaltsystem, das andere Formen von Motivation ja offensichtlich gar nicht kennt. Auch keine andere Form von militärisch effektiver Organisation. Das ist ja eigentlich das, was uns in dem letzten Jahr komplett verblüfft hat, dass eigentlich in den größten Teilen die russischen Streitkräfte offensichtlich ja gar kein militärischer Körper in dem Sinne, als dass sie organisierte Gewalt sind. Ne? Also wo man auch wirklich Gewalt, die man steuern kann und auch hoch und runter fahren kann. Sie werden, glaube ich, sozusagen, wenn man das jetzt vorausdenkt, wie die Offensive ablaufen könnte, die werden in ihren Gräben kämpfen, wenn sie eine Möglichkeit haben, vielleicht der ein oder andere überlaufen, wenn er oder sie das überlebt, aber es ist vor allem er. Aber ansonsten, glaube ich, ist das einfach eine fatale Situation, wo man jetzt schon sagen kann, die Leute werden ohne viel militärischen Gewinn auf der russischen Seite reihenweise sterben.
Nehmen wir mal an, dass es in eine Situation kommt, wo irgendwie die Niederlage Russlands auf dem Schlachtfeld offenkundig ist, kommt dann auch für uns im Westen vielleicht der gefährlichste Moment dieses Krieges, nämlich in dem Moment, wo Putin und seine Leute vor der Frage stehen, was machen wir denn jetzt?
Also vielleicht eine Bemerkung vorweg. Ich glaube, es wird eine Offensive geben, wie groß und wie erfolgreich die ist. Da muss man, glaube ich, zurzeit mal eine Schippe runternehmen. Da wissen wir noch nicht. Oder da gibt es zurzeit, glaube ich, ziemlich viele Erwartungen, dass das jetzt sozusagen die finale Endschlacht ist, die da jetzt stattfindet. Davon, jetzt rüber zu Ihrer Frage, von dem Ausmaß des Erfolges hängt, glaube ich, ganz stark ab, nicht nur wie die Verhandlungsposition der Ukraine ist, sondern auch wie natürlich Moskau logischerweise darauf reagiert. Ne? Also solange das ein kontrollierbarer Verlust ist, der nicht auch russisches Territorium, also wirklich russisches Territorium bedroht, ist das vielleicht noch kommunizierbar. Wir haben auch so einen ersten, das passt zu dem, was wir eben über China gesagt haben, so einen ersten Ping in der Kommunikation des Kreml, dass es eigentlich darum geht, den Angriff des Westens und die Operation des Westens abzuwehren und damit eigentlich eine Form von Diffusion der Kriegsziele. Also es geht darum zu verhindern, dass die Ukraine in die NATO kommt und so weiter und so fort. Das hat nichts mehr konkret mit dem Donbass zu tun. Jetzt reden wir reden jetzt gerade über den Süden, ne? Und auf einmal versucht Moskau, ob das gelingt, wird man sehen. Das müssen die auch erstmal sehen, ob das funktioniert, die Ziele zu verschieben. Wenn das gelingt, dass die Erwartungshaltung in Moskau und vor allem im Kreml sich verändert, was man denn überhaupt noch erreichen kann, dann kann auch ein Verlust von Teilen der Südukraine, also russischer Verlust dessen, was man da besetzt hat, so muss man es korrekt sagen, dann kann das akzeptabel sein, möglicherweise, weil auch diese Erwartung in Moskau einfach da ist. Also man sagt, okay, möglicherweise können wir das gar nicht aufhalten. Ne? Also zum jetzigen Zeitpunkt weiß Russland nicht, ob die Amerikaner langreichweitige Raketen geliefert haben, die die Möglichkeit bieten, die Logistik der russischen Truppen im Süden zu unterbrechen und damit im Grunde genommen die auszutrocknen.
Wenn es wirklich so sein sollte, dass die russische Führung diese Diffusion der Kriegsziele betreibt und sozusagen einen Ausweg sucht für den Fall, dass sie Gebiete verlieren, sollten wir sie dabei nicht aktiv unterstützen, dass wir sagen, wenn es eine Strategie gibt, die irgendwie dem Regime eine gesichtswahrende Lösung ermöglicht, aber gleichzeitig die Befreiung der Ukraine, dann sind wir dabei, oder?
Ja, ja, ich glaube, da muss man ausbuchstabieren, was heißt denn das konkret? Also das ist ist das ein Deal, wo man sagt, also Teile von euch können da bleiben, wie ihr das organisiert, die Nachfolge von Putin ist uns egal, aber der müsste halt dann morgen mal in der Maschine Richtung Niederlande sitzen, damit er vor das Kriegsverbrechertribunal kann. Sagt man geht gezielt, soweit das überhaupt möglich ist, auf Teile des Sicherheitsapparates zu, also entweder auf die Armee oder auf den Geheimdienst und versucht da im Grunde genommen denen Angebote zu machen und zu sagen, also wir wollen an eure interne Struktur nicht dran, aber wir würden doch schon ganz gerne sehen, dass dieser Krieg zum Ende kommt. Also ich glaube, es hängt von dem Angebot ab, das man machen kann. Oder sagt man ganz prinzipiell, nein, wir wollen das nicht, das müssen die Russen für sich entscheiden. Das wird man, glaube ich, nicht machen. Ich glaube, so pragmatisch, pragmatisch ist hier das falsche Wort, transaktional rangehen, ne? Und sagen, okay, man muss hier einen Deal finden. Die reine Lehre wird es nachher nicht werden. Man wird aber sicherlich versuchen wollen, was da jetzt danach kommt, ein wenig mitzugestalten auf der einen Seite, und auf der anderen Seite will man sicherlich verhindern, dass der Gewaltapparat, der jetzt halt das Einzige ist, was dieses Land und dieses politische und gesellschaftliche System zusammenhält, da ist ja nichts anderes, dass der komplett auseinanderfliegt und man nicht weiß, was danach kommt. Also komplette Instabilität im Sinne eines Zusammenbruchs dann stattfindet. Daran hat auch keiner ein Interesse zum jetzigen Zeitpunkt.
Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war Ukraine die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag.
Bis Dienstag.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.
Werbung.
Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s.
Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects.
With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
Weight Watchers prescribing GLP-1 medications, it's been life-changing.
Better results, expert support, lose more weight, make it last. Get started today for as low as $25 at weightwatchers.com.
Werbung Ende.